Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 370. Heute wieder mit Florian Heinemann im Manzli Heinemann. Wir sprechen unter anderem über Podcast-Werbung. Wie groß ist das Thema schon in Deutschland? Wie groß kann es noch werden? Wer sollte bei Kassenzone exklusiv die Werbeslots buchen? Wir sprechen über die Nestle-Digitalstrategie und Florians Enttäuschung beim Thema digitale Experience im Nespresso-Universum. Wir schauen uns an, was mit Project A 2021 passiert ist und wie leicht oder schwer es mittlerweile dem Team fällt, neue Funds zu raisen. Wir gucken uns an, welche Aussagen wir getroffen haben über die verschiedenen E-Commerce-Aktien, die wir in den letzten 12 Monaten bewertet haben, unter anderem Farfetch, Allegro, Wish, DoorDash, Hut Group, AO.com, Honest Company, Oatly, Stitch Fix, Lens End, About You, Revolve und noch einige mehr. Also was haben wir damals gesagt zur Podcast-Veröffentlichung und wie haben sich die Werte seitdem entwickelt? Also eine ganze Menge drin in dieser Folge. Wir sprechen am Anfang auch ein bisschen was über das Thema Jobs. Ich habe hier gemerkt, dass der ein oder andere geskippt hat, die Jobanzeigen, die ich mit Yara und Eric aufgenommen habe und mit Elise in den letzten 3 Folgen. Das habe ich jetzt natürlich reingeschummelt direkt mit Florian an den Anfang und da werdet ihr lernen, wo ihr euch demnächst bewerben sollt. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Florian, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe im Kassenzone-Podcast der Manzli Heinemann. Wir schauen zurück aufs Jahr, was ist passiert hier im Podcast, was ist passiert bei Project A, welche Themen sind noch so ganz dringend. Da schauen wir heute natürlich so ganz kurz mal auf den E-Food-Markt. Wir schauen auch auf ein großes Unternehmen, was gerade in der massiven Digitalisierungsstrategie steckt, nämlich mit Nestle. Und wir machen einen Blick zurück, wie denn unsere Prognosen sich wirklich entwickelt haben, so übers genau. Insofern herzlich willkommen.
Wir lagen gar nicht so schlecht, kann man schon mal festhalten.
Ja, wir lagen gar nicht so schlecht. Aber kommen wir mal zum größten Problem für alle Unternehmen in unserer Branche. Und zwar ist das Thema Mitarbeiter. Egal, mit wem wir sprechen, Agenturpartnern, Kunden, befreundeten Startups, Logistikunternehmen, also es gibt keinen einzigen, der sagt, alles ganz entspannt, ich habe genug Mitarbeiter und ich kann alle Aufträge wie gewünscht erfüllen. Und das ist ja in der Tech-Branche nochmal ganz, ganz, ganz speziell. Und das sehen wir ja auch beim Hiring. Also es wird schwieriger, die sehr guten Leute so bei anderen Unternehmen abzuwerben. Zum einen natürlich, weil unser Partnerökosystem größer wird, von dem wir natürlich nicht abwerben wollen und auch dann dürfen. Zum anderen, weil es den Leuten in der Digitalindustrie ganz gut geht. Wie sieht das bei euch aus? Du siehst ja mehr Beteiligungen, als wir hier sehen in unserem Alltag. Und ihr habt natürlich auch eine relativ große Jobbörse bei Project A.
Ja, also das ist überall ein Riesenproblem, ne? Zum einen Mitarbeiter zu gewinnen, aber dann natürlich auch zum anderen die Mitarbeiter über einen gewissen Zeitraum zu halten, weil natürlich einfach sehr schnell quasi Wechsel möglich sind, auch häufig jetzt ohne Ortswechsel, ne? Also das hat die Thematik ja nochmal ein Stück weit erleichtert, letztendlich irgendwo anders hinzuwechseln. Und das ist vermutlich mit das größte Problem, muss man sagen. Ne? Also wir generieren jetzt hier bei Project A schon noch relativ viele Bewerbungen auch fürs Portfolio. Das ist schon so. Also insofern, das zeigt dann nochmal, dass wenn man jetzt investiert in Employer Branding und in Content, der interessant ist für potenzielle Mitarbeiter und Kandidaten, da hat man schon die Chance, glaube ich, wenn man spannende Themen kommuniziert, versucht authentisch sich da darzustellen. Und das ist sicherlich etwas, was auch viele gerade etwas traditionellere Unternehmen noch nicht so nutzen, ne, sich da eben entsprechend zu präsentieren. Hat man schon die Chance, Leute auf sich aufmerksam zu machen, aber letztendlich dann wirklich Leute zu bekommen zu akzeptablen Preisen oder Gehältern oder Vergütungen und diese dann auch zu behalten, ist wahrscheinlich das größte Problem.
Ja. Ja, und beobachtest du da auch einen massiven Anstieg bei den Gehältern, auch bei den Einstiegsrollen bei euch, oder ist das noch moderat?
Nee, absolut. Also ich glaube, gerade im technischen Bereich ist es nochmal sehr, sehr ordentlich nach oben gegangen in diesem Jahr, also 2021. Aber durch die Bank, also ich glaube, es gab kaum eine bessere Zeit für qualifizierte Mitarbeiter im Digitalbereich, um aktuell sich sozusagen zu positionieren. Und also das muss man sagen, es ist aus Arbeitnehmersicht gerade eine exzellente Zeit.
Ja. Ja, und dann kann man natürlich auch mittlerweile dieses Argument streichen, dass es total riskant ist, in der Digitalwirtschaft anzufangen oder bei Grown-Ups anzufangen. Ich kann mich noch erinnern, dass das in der Gründungsphase von Spike oftmals so ein Argument war von Top-Talenten, dass das natürlich risikobehaftet ist, jetzt aus einem anderen großen Unternehmen wie Salesforce jetzt zu uns zu wechseln. Diese Argumente zählen ja nicht mehr. Die zählen ja noch nicht mal mehr für Frühphasen-Investments, wenn da jetzt auch schon 20, 30 Millionen eingesammelt werden, oder?
Nee, absolut nicht. Also das ist erstmal, weil die Unternehmen selbst sehr gut finanziert sind. Ich glaube, also wenn man ein bisschen darauf achtet, wer sind die Investoren hinter einem Unternehmen und was sind die Finanzierungssummen, glaube ich, hat man dann sehr geringes Risiko. Und aber selbst wenn sich die Unternehmen nicht so entwickeln, wie man sich das vorgestellt hat oder zwischenmenschlich das nicht passt, ne, also durch die Vielfalt oder Vielzahl an Opportunitäten, die es jetzt mittlerweile gibt, ist, glaube ich, dann auch das Risiko, was Neues zu finden oder die Wahrscheinlichkeit, was Neues zu finden, sollte man eher so rumformulieren, ist wahnsinnig hoch. Gerade wenn man ein bisschen relevante Erfahrung oder ein Stück weit relevante Erfahrung in dem Bereich aufweist. Also insofern würde ich sagen, es ist eher riskanter, vermutlich mittlerweile in traditionelleren Unternehmen sich sozusagen anzusiedeln.
Ja. Und siehst du diese Diskussion, die jetzt ja gerade auch in der Startup-Gemeinschaft geführt wurde im letzten Jahr und jetzt mit Linden auch nochmal nach oben kommt, das Thema Mitarbeiterbeteiligung, ist das mittlerweile auch einem Status oder ist das so erwartbar für Führungskräfte, wie das auch in den USA der Fall ist, oder ist das immer noch so ein kleines Stiefkind, weil insbesondere bei den kleineren Unternehmen, die ihr noch bei euch im Portfolio habt, ist da so eine Art ESOP-Programm Standard schon oder ist das ja noch?
Es ist eigentlich mittlerweile Standard, muss man sagen, achten auch die meisten VCs drauf, die dann in der früheren Phase einsteigen, dass diese Programme kommen und dass diese Programme auch halbwegs professionell gemacht sind. Du hast natürlich trotzdem noch zum Teil eben diese Problematik, die wir in Deutschland haben, ne, diese Dry-Income-Thematik, die auch da vom Startup-Verband kritisiert wurde, dass du immer so eine latente Unsicherheit hast, wie das steuerlich zu behandeln ist und so weiter. Aber das, ich denke mal, wenn du da mit einer professionellen Kanzlei arbeitest, kann das auch ein Stück weit letztendlich sehr, sehr minimiert werden. Wo du noch Unterschiede siehst, ist, es gibt halt einige Unternehmen, die machen das nur für ihre Führungskräfte sozusagen, erste, zweite, maximal dritte Ebene. Und in den USA gibt es schon noch mehr Unternehmen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die das wirklich versuchen, auf die komplette Mitarbeiterschaft auszudehnen. Das ist natürlich auch etwas, was ich jetzt grundsätzlich gut finde. Und das hast du in Deutschland so in meiner Wahrnehmung noch nicht in dem Maße, dass das dann wirklich flächendeckend ausgerollt wird, aber dass du mittlerweile einen professionellen, aufgesetzten ESOP oder WESOP, also virtuellen ESOP-Pool hast, das ist eigentlich mittlerweile bei so gut wie jedem Venture-finanzierten Modell oder Firma ab der Seed-Runde der Fall.
Ja. Okay. Gut, also wer über Weihnachten ein bisschen Zeit hat, sich neu zu orientieren und raus möchte aus seinem Assignment bei großen, langweiligen Unternehmen, der sollte sich jetzt mal auf der Project A und Spryker Jobseite umsehen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Dann zweites Thema, was am Ende des Jahres...
Ja, vielleicht auch noch eine Anmerkung, wenn ich darf, Alex. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend jetzt für Leute, die sich umschauen, überlegen, wo positioniere ich mich? Also ich glaube, es ist schon eine Überlegung wert, gerade für Leute, die jetzt bei den größeren Tech-Unternehmen arbeiten oder bei Salesforce oder so. Also meine Wahrnehmung ist schon, dass tendenziell die Gestaltungsmöglichkeiten in der Startup-Welt und auch die Entwicklungsmöglichkeiten noch mal größere sind, ne? Gerade wenn man eben auf die richtigen Pferde setzt. Und ich glaube, was man da schon sagen muss, was ich jetzt persönlich für die spannendsten Firmen halte oder die spannendste Riege an Firmen und das kommuniziere ich auch jedem, der da mal einen Rat sucht, ist, glaube ich, schon so diese, ich nenne es jetzt mal zweite Riege an Unicorns, Fast Unicorns, insbesondere im B2B-Bereich aus Deutschland, die, glaube ich, noch, oder aus Europa, die generell, glaube ich, noch eine sehr gute Entwicklungsperspektive haben. Ne? Da gehört sicherlich auch ein Spryker dazu, das muss man ja nicht verheimlichen. Gibt es aber natürlich auch andere, die da sozusagen kurz vor Unicorn oder in Unicorn-Position sind. Da sind auch gerade solche WESOP-Themen und so weiter alles professionell aufgestellt. Und da hast du häufig, und das ist ja schon ein ganz klares Learning jetzt aus den letzten 10 Jahren, wenn Firmen einmal auf einer sehr, sehr guten Trajektorie sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich auf dieser Trajektorie weiterentwickeln, dann doch relativ hoch. Ne? So, das heißt, da hast du ein minimales Risiko und häufig schon noch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ESOP-Programme häufig noch verdreifachen, vierfachen, fünffachen, sechsfachen. Selbst wenn die schon relativ in einer relativ hohen Bewertungsrange agieren. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht jetzt, wenn man ein neues Betätigungsfeld sucht, sicherlich eine der spannendsten Riegen an Firmen, ohne jetzt nennenswertes Risiko eingehen zu müssen.
Ja. Okay, ich verlinke das nochmal. Also auf jeden Fall sich bei Spryker bewerben, wenn man gut ist und zum Jahreswechsel was Neues Spannendes sucht. Und bei Projector natürlich auch. Wir verlinken.
Die das, ganze, ist, das ist die nie ganze, ein Fehler. Das ist insbesondere bei Spryker.
Ja. Ein Fehler. Genau. Anderes kleines Thema, Nischenthema. Zum Ende des Jahres läuft ja unser Assignment hier mit Gardena aus. Die haben uns ja begleitet in den diversen Podcasts. Dürften alle sich eingedeckt haben hier mit Gardena Smart Produkten. Und jetzt kann ich mir Gedanken machen, wer soll denn diesen Podcast hier so ein bisschen supporten im nächsten Jahr? Wir machen ja keine Einzelwerbung mehr, sondern wir suchen immer so einen Werbepartner. Da habe ich mich mal umgehört bei den anderen Podcast-Shows. Da werden ja mittlerweile Wahnsinnspreise gezahlt für einzelne Folgen, exklusive Deals, da gehen wir schon bei vielen Podcasts in Deutschland in deutlich sechsstelligen Bereich. Das scheint sich also als Werbekanal etabliert zu haben. Das war im letzten Jahr doch bei weitem noch nicht so, dass da jemand mal mehr als 10.000 Euro gezahlt hat für eine Kampagne, auch über zwei, drei Podcasts weg. Das war absolute Seltenheit. Beobachtest du das auch? Also siehst du das öfter im Marketingmix auftauchen, das Thema Podcast?
Ja, absolut. Also ich glaube, das wird natürlich ein Stück weit getrieben, auch durch die großen B2C-Podcasts, ne? Also so Fest und Flauschig, Gemischtes Hack und so weiter, die, glaube ich, die Wahrnehmung in der Breite für dieses Medium deutlich erhöht haben und natürlich durch Leute jetzt wie Podstars, ne, also der Produktionsfirma hinter OMR, ja, die das ja professionell macht und vermarktet und auch im Business-to-Business-Kontext eben entsprechend vermarktet. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass sozusagen die Wahrnehmung und die Priorität für Advertiser deutlich gestiegen ist, ne? Sowohl für traditionelle Advertiser, aber natürlich auch für viele von den, ich nenne es jetzt mal Response-Conscious Startups, ne? Also jetzt Leuten wie Blinkist, die da ja sehr aktiv sind, Inkit, also einige von diesen Medien-Startups, aber eben auch eine Reihe von B2B-Startups, die für sich erkannt haben, dass sie darüber eben schon eine relevante Response kriegen. Ne? An der Stelle siehst du aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Schwäche von Podcast-Werbung. Das muss man natürlich schon sagen, dass die Professionalisierung da in dem Bereich, was Trackbarkeit angeht, Standardisierung der Zählweisen und so weiter, das ist alles natürlich auf einem Niveau, wo man eigentlich sagt, da müsste man eigentlich was dran tun. Da gibt es auch einige Startups in dem Bereich, die das versuchen, da eine höhere Professionalisierung zu erzeugen. Aber ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall in USA ja schon zwei, drei Jahre länger als Werbemedium sehr relevant geworden. Aber mich würde wirklich mal eine Statistik interessieren für 2021, wie da die Steigerungsraten waren. Aber ich denke, ist natürlich auch ein Corona-Profiteur, ne? Das muss man auch sagen, ja. Ähnlich wie Netflix ist natürlich auch Podcast oder Netflix oder Amazon Prime Video ist natürlich auch das ein Corona-Profiteur. Aber mich würde wirklich mal eine Statistik interessieren, gefühlt waren das auf jeden Fall deutlich über 100% Steigerung in diesem ja. Jahr, was Volumen angeht.
Ja, ob wir da die 100 Millionen Euro Werbeerlös schon treffen in Deutschland, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, der Philipp Westermeier hatte recht, dass das quasi schon ein Milliardenmarkt wird auf europäischer Ebene. Hier nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl, also wer Interesse hat, nächstes Jahr mit Kassenzone ein bisschen was zu machen. Es stehen relativ viele sozusagen Projekte an, Transkriptionen müssen bezahlt werden, der sozusagen die Webseite muss relaunched werden. Wir wollen ein bisschen in Podcast Post-Production investieren, also müssen schon sozusagen ein paar Pausenbrote geschmiert werden. Meldet euch gerne. So, jetzt aber zum Ernst der Digitalisierung. Ich habe bei Nestle gestöbert. Die haben gerade das virtuelle Investorenseminar 2021 abgeschlossen und verraten da drin, was sie genau machen wollen im Bereich Digitalisierung. Und das habe ich mir angeguckt, mal rausgeschrieben, was sie machen wollen. Habe mir mal so 8 Themen notiert. Wollte man deine Meinung, ob das schlau ist oder ob das nicht so schlau ist. So, großer Fokus ist natürlich das Thema D2C. Ja, sie wollen quasi raus aus der Wholesale-Falle. Sie wollen mehr mit dem Endkunden zu tun haben. So, Initiative 1. Von heute 200 Millionen Kundenkontakten pro Jahr über die diversen Brands, Nespresso, Purina und Co., wollen sie auf 400 Millionen Kontakte steigern bis 2025. Dazu gehören auch diese nicht transaktionalen Webseiten wie die Maggi-Community. Was hältst du davon? Progressiv genug? Richtiger Ansatz? Richtige Kennzahl?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, ne, für eine FMCG-Spieler stärker in die direkten Kundenkontakt zu kommen. Das ist, glaube ich, klar, dass das Sinn macht, ne? Weil natürlich schon die Verhandlungsmacht der Plattform, sowohl der Amazons dieser Welt, aber natürlich auch der Rewes und Edekas. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab ja vor 2 Jahren da diesen Clash zwischen Edeka und Nestlé. Und Nestlé ist ja nach meinem Verständnis der größte FMCG-Spieler der Welt und zumindest mal außerhalb von China und musste sich da quasi Edeka beugen, die dann einfach mal sie ausgelistet haben für einen gewissen Zeitraum. Und insofern, das zeigt ja sehr klar, dass auch eine Edeka hier quasi eine Art Plattformfunktion hat, weil sie einfach den Kundenzugang haben. Und das ist natürlich für die FMCG-Spieler mittelfristig, muss das zwangsläufig zu einem Margenverlust führen, ne, wenn sie da nicht ihre Machtposition relativ gesehen zu den Rewes, Edekas und den Plattformspielern wie jetzt Amazon erhöhen. Also dementsprechend, und da geht eigentlich nur D2C. Ne? Also insofern allgemeine Stoßrichtung sicherlich verstanden. Die Frage ist natürlich, wie D2C-tauglich ist das Produktportfolio von Nestlé. Ne? Also das ist sicherlich ein Nespresso, wo sie halt die wundersame Tat geschafft haben, ein Kilo Kaffee für wie 40, 50 oder 60 Euro zu verkaufen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung. Also über Nachhaltigkeit kann man sich jetzt streiten in dem Zusammenhang, aber ist natürlich die Idee eines in sich geschlossenen Kapselsystems mit unglaublichen Kilopreisen. Da geht das natürlich, ne, weil du ein relativ standardisiertes Produkt hast, was leicht zu versenden ist, zum sehr hohen Preis pro Volumen. Das ist dann auch D2C-tauglich. Und das funktioniert. Das ist aber natürlich eher eine Ausnahmeerscheinung bei einem FMCG-Spieler. Deswegen muss man sich natürlich schon anschauen, welche Produkte sind D2C-tauglich und muss ich da nicht noch mehr, also Tierfutter ist das wahrscheinlich auch, ne? Also die Spurina ist ja auch ein High-End-Tierfutter. Ob das jetzt sozusagen die normale Seife, der normale Schokoriegel und so weiter ist, weiß ich nicht. Ne? Also werden wahrscheinlich nur ein Teil der Modelle sein. Und wahrscheinlich muss man neue Modelle bauen, wie eben Nespresso. Ja. Und eben das bewusst in diese Richtung führen. Ich bin nicht der größte Freund von sozusagen der Anzahl der Kundenkontakte als wesentliche Metrik, muss ich sagen. Weil das Schöne an so transaktionalen D2C-Modellen ist ja, du hast ein sich geschlossenes System, was du auch von Ende zu Ende optimieren kannst. Ne? Du kannst gucken, wo kaufst du Traffic ein oder wo generierst du Aufmerksamkeit, wie viele Leute haben Interesse daran, subscriben, Newsletter kaufen dann auch wieder. Das heißt, du hast wirklich eine sich geschlossene Kette, die du datengetrieben optimieren und managen kannst. Und das ist natürlich schwierig, ne, wenn du das eben machst mit Community-Websites, wo jetzt letztendlich der wirkliche Übertrag an Werbeleistung auf den Maggi-Abverkauf und so weiter nicht ganz so einfach ist. Ich bin schon ein Freund davon, Content-Websites auch als Markenspieler rauszubringen oder generell Content, ob das jetzt Websites sind oder Apps oder auch von mir aus Video-Content oder Podcasts. Das kann man sich dann überlegen im Einzelfall. Bloß das Relevante sollte dabei eigentlich nicht Engagement, sollte dabei eigentlich nicht der Kontakt sein, sondern sollte, wenn, das Level an Engagement sein, was ich eben mit einer Community erzeuge. Und bin ich in der Lage, eine in sich homogene Community anzusprechen und bei der auch letztendlich Zugang zu bekommen. Und ob da die reine Kontaktanzahl eine gute Metrik ist, die richtigen Anreize setzt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Darauf folgend haben Sie gesagt, wir müssen diese Kontakte so stark steigern, weil der Third-Party-Cookie tot ist. Stimmt das?
Ja, sagen wir so, also Google hat ja jetzt das gerade noch mal ein bisschen verschoben, ne? Sozusagen, dass der Third-Party-Cookie wirklich tot ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Tendenz in Richtung, der Cookie wird sterben aus verschiedenen Gründen, ne? Weil die Leute ihren Consent nicht geben dafür und weil die Browser und auch Apple hart dagegen arbeiten, ne? Aus so mal vordergründigem Privacy-Schutzinteresse des Endkonsumenten, wahrscheinlich sehr stark, aber eher aus Eigeninteresse, um sozusagen die eigene Walled Garden-Position zu stärken, wie dem auch sei, woher auch immer die Motivation kommt. Es ist generell so, und das ist, glaube ich, klar, dass die Relevanz des Third-Party-Cookies abnehmen wird. First-Party-Cookies werden weiter setzbar sein. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man diese Unterscheidung hat. Du wirst dafür einen Consent bekommen müssen, und Consent bekommst du halt nur, wenn du einen interessanten, attraktiven Service anbietest oder interessanten Content, für den auch Leute bereit sind, Konsens zu erteilen. Ne? So, und insofern ist jetzt der Gedanke schon, glaube ich, richtig, Leute an eigene Websites oder an eigene Content, letztendlich wie auch immer geartete Content Pieces zu binden oder Content Plays zu binden, das kann ich schon nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, sozusagen diese reine Kontaktanzahl nicht aussagekräftig und setzt, glaube ich, nicht die richtigen Anreize im Management dieser Aktivitäten. Und das ist jetzt auch sozusagen für das, was ich jetzt als First-Party-Data-Strategy, also ich fordere auch Leute, mit denen ich arbeite, dazu auf, sich Gedanken zu machen, was ist eine First-Party-Data-Strategy, ne, die man verfolgen kann. Aber die aus meiner Sicht dem zugrunde liegende Logik ist ja, ich muss selbstständig so attraktiv sein für Konsumenten, dass sie mir den Consent geben, dass ich weiter mit ihnen in Interaktion treten kann über Newsletter-Apps und so weiter. Ne? Und ich muss ein hohes Engagement haben. Und dieses Engagement muss ja entlang von Verhaltensdimensionen erfolgen, die mich auch in die Lage versetzen, als Nestlé in dem Fall, aussagekräftige Konsumentenprofile zu erstellen. Ne? Weil nur dann nützen mir ja die First-Party-Data-Aktivitäten etwas, weil dieses aussagekräftige Konsumentenprofil ist ja das, was ich dann brauche, um Leuten passende Recommendations zu machen, um entsprechende Content-Pieces vorzuschlagen. So, und deswegen auch da ist aus meiner Sicht die reine Anzahl von Kontakten keine besonders aussagekräftige Metrik, sondern es geht eben um Engagement und es geht um Engagement entlang von handlungsleitenden Dimensionen. Ne? Das kann natürlich sein, dass das dem jetzt noch zugrunde liegt und die Nestlé IR-Abteilung das aus sozusagen Vereinfachungsgründen weggelassen hat. Aber wenn das sozusagen so das Ziel ist, dann halte ich das für sehr kurzgegriffen.
Gleichzeitig wird in der Präsentation auch erzählt, dass man sehr stolz darauf ist, die von diesen über 100.000, 200.000 Mitarbeitern, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, haben mittlerweile 30.000 Mitarbeitern, die digitale Schule von Facebook und Google durchlaufen, also die Google und Facebook University, bei der es ja nach meiner, und da korrigiere mich, vielleicht liege ich da falsch, bei der es ja darum geht, dass man sich weiter an diese Plattform bindet. Das hat aber Nestlé als Erfolgskennzahl dargestellt. Darf man das so sagen?
Das ist jetzt aber eine fiese Suggestivfrage,
Alex. Nein, ich bin ja du bist ja der Profi, ich bin ja hier nur der Fragesteller.
Ja, also Realität wird ja sein, ne, dass wenn jetzt Nestlé und andere FMCGler Werbung schalten und versuchen, mit Endkonsumenten in Kontakt zu treten, dann wird das auch in Zukunft natürlich immer noch relativ stark über Google und die verwandten Produkte und Facebook oder Meta und die verwandten Produkte sein. Das ist, glaube ich, Realität.
Ist die Maggi-Community mehrere hundert Millionen Mitglieder hat.
Ja, vielleicht. Ja. Also man ist ja, Backen und Kochen ist ja durchaus, siehe Chefkoch, ein emotionales Thema. Das ist ja das, also man kriegt ja Leute schon deutlich leichter engaged, als jetzt zum Beispiel zum Thema Bausparvertrag oder sowas zu diskutieren. Insofern das Thema Kochen ist jetzt nicht unemotional. Insofern, aber man kann sich natürlich schon drüber streiten, so sehr jetzt ich auch die Arbeit von Meta und Facebook beziehungsweise Google Alphabet bewundere, ob das jetzt der ausreichend oder hinreichende Schulungspartner oder sozusagen zur Verfügungsteller von Schulungsinhalten für meine Mitarbeiter sein sollte, darüber kann man sicherlich streiten, ne? Weil gerade an einer erfolgreichen First-Party-Data-Strategy, die ja eine Unabhängigkeit davon fordert, ne? Das ist ja genau das, was jetzt ein About You recht erfolgreich gemacht hat, was ein Zalando recht erfolgreich gemacht hat, ist ja letztendlich ein stärkeres Unabhängigmachen von denen aufgrund von Markenstärke und aufgrund von einem erfolgreichen Content-Ansatz, der zu Engagement führt und der zu direkter Interaktion führt. Und das ist natürlich, sind natürlich alles Themen, an denen jetzt erstmal Google und Facebook, ohne denen jetzt bösen Willen zu unterstellen, kein Interesse haben. So, insofern können die Digitalschule von Google und Facebook vermutlich nur ergänzendes Material sein, aber mit Sicherheit nicht das alleinige Material, mit dem man seine Mitarbeiter schult.
Okay, dann gehen wir doch mal auf den Showcase überhaupt, wo diese First Data Strategie aufgegangen ist bisher, nämlich Nespresso. Nespresso haben sie als leuchtendes Beispiel in den Raum gestellt. Da ist die Kundenexperience toll. Da kann man in Kontakt treten mit den einzelnen Kaffeebauern, die ja dort ganz doll gepampert werden und wirklich die Geschichte des Kaffees nochmal nachvollziehen. Die Präsentation wurde ausgestrahlt zu einem Zeitpunkt, als sozusagen ich und alle meine Freunde, Verwandten, Eltern den gleichen 15-Euro Nespresso-Voucher im Briefkasten hatten und personalisiert mit dem gleichen Schwellbetrag 15 Euro sparen bei ab, keine Ahnung, 100 Kapseln. Ich weiß nicht, ob du ein Nespresso-Kunde bist oder ein Nespresso-User bist. Wie outstanding hältst du denn die Nespresso-Experience?
Also ich glaube, und ich glaube, das ist auch immer eine Sache, die man klar auseinanderhalten muss. Und das ist, würde ich auch jetzt in dem Fall unterstellen, dass das auch hier nicht gelingt. Nespresso ist ja sehr, sehr erfolgreich. Ne? Ist meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich aktuell entwickeln, aber es ist natürlich ein absoluter Erfolgscase jetzt mal grundsätzlich. Mhm. Ich bin auch selbst Nespresso-Kunde. Ne? Bewusstsein, dass das jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen wahrscheinlich nicht optimal ist, aber es ist natürlich wahnsinnig convenient. Und insbesondere, wenn du über ein, sag mal, ein ganz ordentliches, verfügbares Einkommen verfügst, ist das schon sehr gut, weil du halt ein guten Espresso bekommst mit sehr, sehr wenig Aufwand. Ne? Also du kriegst jetzt keinen exzellenten Espresso, aber für den musst du halt relativ viel Aufwand betreiben. So, und, aber das ist der Grund, warum ich einen Espresso kaufe. Ne? Die App an sich und die digitale Experience sind aus meiner Sicht oder würde mich sehr, sehr wundern oder ich müsste mich sehr, sehr, sehr vertun, wenn die digitalen Produkte rund um Espresso oder die digitalen Elemente der Nespresso Experience, wenn das die Gründe für den Erfolg sind. Aus meiner Sicht ist es eben eher quasi damals eine sehr, sehr hochwertige Positionierung in einer relativ wohlhabenden Zielgruppe, die halt bereit ist, einen eigentlich irrationalen Preis für Kaffee zu bezahlen, weil es halt relativ convenient ist. Das, was da digital an Verstärkung passiert, sowohl im CRM als auch in der App, die App ist, also ich nutze die ja regelmäßig, um da meinen Nespresso zu kaufen. Die ist nicht state of the art, um das ganz klar zu sagen. Die ist jetzt nicht besonders gut. Die ist eher ein notwendiges Übel, was ich in Kauf nehme, um quasi die Kaffee-Experience zu haben, die dann wiederum gut bis sehr gut ist. Aber ich glaube, da sollte man eben nicht, und das machen ja, wie gesagt, den Fehler machen viele, weil ein Modell an sich erfolgreich ist, werden alle Komponenten dieses Modells für sehr gut klassifiziert. Und das ist, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, wenn man das jetzt kritisch benchmarken würde gegen State-of-the-Art D2C-Experience, würde der digitale Teil dieser Experience eher schlecht abschneiden.
Auch für mich auch. Für mich ist das eher Bad Practice. Ich nutze ja den Webseiten-Teil. Ich wusste gar nicht, dass es eine App gibt, siehst du? So weit hat mich die digitale Experience noch gar nicht gebracht. Ich bin froh, wenn sozusagen, wenn mein Login auf der Webseite funktioniert. Und meistens muss ich dann doch wieder meine Orders neu zusammenstellen. Das ist gar nicht so einfach, aber da stimmen wir schon mal nicht überein mit Nespresso. Dann nochmal zwei kurze Sachen, bevor wir zu den Project A Jahresrückblick 2021 kommen. Sie sagen, Omnichannel ist tot, der Kunde denkt nicht in Kanälen, aber wir müssen auch unsere Partner supporten beim Verkauf von Nestlé-Produkten. So, wenn du so einen Satz hörst, wie ordnest du den ein? Omnichannel ist tot. Der Kunde denkt nicht mehr in Kanälen. Deswegen darf auch ein Anbieter wie Nestlé nicht in Kanälen denken, also nicht in Omni-Kanälen, digital, Retail, Brick and Mortar. Aber gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass unsere Partner ordentlich bedient werden. Damit sind die Retail-Kanäle gemeint, also die Wholesale-Partner. Wenn du sowas hörst, klingt das für dich stimmig, nachvollziehbar, positiv oder eher nicht so?
Also es hört sich auf jeden Fall jetzt nicht besonders kundenzentriert an. Ja? Und das ist ja eigentlich immer der Benchmark. Ne? Also mir ist ja egal, jetzt als Endkonsument, was jetzt irgendwelche Partnerschaftsüberlegungen sind, und das ist ja, also, und wer da jetzt irgendwie wie fair behandelt werden muss oder gefühlt unfair oder was auch immer, das ist mir als Endkonsument ja egal. Ich will ja sozusagen in dem Kanal, den ich in diesem Moment wähle, eine State-of-the-Art optimale Experience haben. Ne, so, und ich glaube, wenn ich da anfange, Kompromisse zu machen aufgrund von solchen Überlegungen ist das halt sehr schwer. Ne? Also ich glaube, ich muss eigentlich immer ermöglichen als Markenspieler, dass die Experience optimal sein kann für den Endkunden. Und wenn da irgendwelche Interessenskonflikte bestehen oder wirtschaftlichen Benachteiligungen daraus resultieren, dann muss ich die eigentlich im Hintergrund in irgendeiner Weise managen und ausgleichen als FMCGler. Das muss ja eigentlich die Reaktion sein. Die Reaktion kann ja nicht sein, eine Anpassung der optimalen Experience in einem jeweiligen Kanal zu Lasten sozusagen des Endkonsumenten. Und das ist jetzt genau, wenn du jetzt sagen würdest, so würde jetzt, muss man gar nicht bis Jeff Bezos gucken, so würde ein Tarek Müller halt nicht agieren, ne? So, und das ist, oder ein Robert Gens oder auch ein Dominik Richter jetzt hier von HelloFresh, die würden halt immer sagen, wir müssen halt eine optimale Experience bieten für den Endkunden und dann gucken wir halt, wie wir den Rest da drumherum organisiert und gestaltet bekommen. Aber man kann solche Themen natürlich eigentlich jetzt oder Trade-offs jetzt nicht auf zulasten des Endkonsumenten austragen.
Okay, letztes Statement. Nestlé hat vor oder tut das auch schon, alle aktiven Kundenreviews im Internet zu monitoren und zu verfolgen und daraus zu entschlüsseln, was sind die nächsten Produkttrends. Also ich habe daraus mal interpretiert, sie schauen sich genau an, welcher Kaffee auf Nespresso.com gut bewertet wird, wie Produkte möglicherweise auf Amazon, wenn sie dort verkauft werden von Nestlé oder von Partnern, bewertet werden, wie die laufen vielleicht auch auf den Retail-Kanälen ihrer Partner. Das kann durchaus ein Otto sein oder ein Rewe online. Ist das smart, so auf Kundentrendsuche zu gehen?
Ja, ich glaube generell jetzt reale Kundenreviews auszuwerten, ergänzend zu den ja sehr umfangreichen Marktforschungsaktivitäten, die jetzt jede FMCG-Company ja unternimmt, ne, die traditionell ja quasi per Befragung erfolgt. Das macht, glaube ich, schon sehr viel Sinn. Ne? Also da irgendwie einen gewissen sozusagen, weil mein Gefühl wäre jetzt, wäre sicherlich auch mal eine sehr spannende Auswertung, das heißt ja auch immer, Reviews sind zum Teil gefaked und so weiter. Meine These wäre, die Aussagekraft von solchen Modellen oder von solchen Reviews steht der jetzt von realer Markt, von befragungsbasierter Marktforschung nichts nach. Insofern hätte ich jetzt schon vermutet, dass es schlau ist, da eben hinterher zu sein und da irgendwelche Muster zu erkennen. Und das ist ja auch nochmal für mich einer der Kernvorteile von einem D2C-Ansatz, um wieder auf diesen ersten Punkt da zurückzukommen. Das Coole ist ja auch da, ne, du kriegst halt unter realen Bedingungen, unter realen Nutzungsbedingungen oder während der Nutzung durch ein enges Monitoring des D2C-Funnels bekommst du ein relativ vieles Gefühl, gutes Gefühl dafür, wo Dinge haken und quantifiziert, wie viele Leute kommen eigentlich wieder und kaufen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, auf Einzelnutzerbasis, sind ja alles Dinge, die du relativ schwer abbilden kannst in einem indirekten Retail, Third-Party-Retail-basierten Modell. Also insofern, das finde ich jetzt von den Punkten, die du jetzt gerade genannt hast, vermutlich jetzt den unstrittigsten zugunsten der Nestlé-Strategie.
Also wir halten mal fest, die Stoßrichtung ist korrekt. Möglicherweise ist die Konsequenz noch nicht groß genug, also Fokus auf Visits anstatt auf Transaktionen zum Beispiel. Und die Nespresso Digital Experience, diese herausragende, die muss uns nochmal vorgeführt werden vom Nestlé-Management. Die haben wir vielleicht noch nicht gefunden. Vielleicht sind wir da auch einfach noch nicht sozusagen in der richtigen Kohorte unterwegs. Jetzt,
Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Also ich glaube, was wir jetzt nicht erläutert haben, das würde mich auch nochmal interessieren, wie Nestlé das machen will. Also meine Erfahrung ist ja so ein bisschen die oder auch Beobachtung. Nestlé und auch andere FMCGler sind ja sehr dezentral aufgestellte Unternehmen, ne? Also regional, dezentral, auch was Marken angeht, häufig dezentral. Und die Fragen, die wir jetzt gerade hier haben oder die Stoßrichtung, ne, die sind zwar global relativ klar, in dem man sich da bewegt, aber im Detail, wie man jetzt gewisse Dinge macht im D2C-Bereich, im Engagement-Bereich und so weiter, sind das ja alles sehr, sozusagen sophistizierte Phänomene, wo du schon sehr genau wissen musst, was du eigentlich tust oder eben nicht tust und auch datengetrieben das ausprobieren musst, iterativ dich da dem richtigen Ansatz nähern musst. Und meine These und auch Beobachtung ist, das in einem dezentralen, in einem dezentralen Ansatz zu fahren, ist so gut wie unmöglich. Mhm. Weil du es nicht schaffst, sozusagen diese Art von Mindset und Denke an so vielen Stellen in einer Organisation gleichzeitig auf einem sehr guten Niveau hinzubekommen, zumal dir auch sehr viele Dinge zusammenkommen müssen. Du brauchst State-of-the-Art Digital-Know-how, du brauchst State-of-the-Art BI-Know-how, du brauchst State-of-the-Art Marketing-Know-how, das alles auch noch dezentral, musst also zigfach replizieren. Das heißt, was aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor bei dem Ganzen ist, ob das jetzt gut wird oder nicht, ist, wie zentral da eigentlich Dinge passieren. Weil das ist eigentlich meine Beobachtung, dass du nur dann eine Chance hast, als Unternehmen hier wirklich ein gewisses Maß an Exzellenz zu erreichen, wenn du wirklich Kräfte und Kompetenzen und Know-how zentral bündelst und solche Initiativen zentral treibst, weil du sonst eigentlich keine Chance hast, diese Gleichzeitigkeit von den verschiedenen Dingen, die halt erforderlich sind, in der Dezentralität zu gewährleisten.
Darüber wurde leider nichts gesagt in der Investorenpräsentation, aber das versuchen wir nochmal zu eruieren. Vielleicht hört der ein oder andere hier von Neste zu. Ich wäre gerne interessiert an dieser Vorstellung über die Nespresso Experience. Dann kann ich auch mehr, würde ich mehr Kapseln kaufen. So, jetzt aber mal zu Project A. Da ist ja eine ganze Menge passiert 2021. Wenn ich auf eure Pressemitteilungsübersicht gehe, ja, da ist ja quasi jeden Tag passiert da ja was. 26. November, Project A Leads Financing Round for Productivity Tool Flowrite. Aha. Dann 23. November, ihr investiert in Yababa. Das ist, glaube ich, dieser Ethnofood-Lieferdienst aus Berlin. Dann gibt es einen 22. November, ein Exit. InsurTech Gabi ist sold to Experience für 320 Millionen Dollar. Dann wieder ein Exit. IOTA. Im Oktober gab es keine Pressemitteilung, aber haben mal Urlaub gemacht bei Project A. Also, mal die Project A-Welt 2021 aus der Sicht von Flo Heinemann. Wenn du so ein Recap machen musst und du musst dich wahrscheinlich jetzt für die große Weihnachtsansprache vorbereiten, da können wir schon mal ein bisschen üben. Wie war das Jahr?
Ja, also das Jahr war insgesamt sehr gut, muss man sagen. Das hat sicherlich auch ein Stück weit natürlich damit zu tun, dass generell die Digitalszene natürlich in 2021 auch noch enormen Rückenwind hatte, ne, weil so ein bisschen diese Corona-Unsicherheit, was heißt das? Ich glaube, dass Corona insgesamt was Schlechtes ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, aber dass Corona natürlich digitalen Geschäften, jetzt mal von einigen Branchen abgesehen oder Verticals abgesehen, innerhalb des Digitalen tendenziell sehr geholfen hat, das ist, glaube ich, unstrittig und davon haben wir natürlich sehr profitiert. Ne. Gleichzeitig hast du eben eine sehr aggressive Bewertungsentwicklung gehabt, ja nicht nur im Private Market, der uns betrifft, sondern auch im Public Market und der dann ja letztendlich sich widerspiegelt im privat gehaltenen Markt und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil wir halt einfach ein relativ großes Bestandsportfolio haben. Also um das so ein bisschen genauer zu sagen, die beiden Exits hast du genannt, die größer waren, ne? Also IOTA war auch zwischen 160 und 170 Millionen Dollar verkauft an Dun & Bradstreet, also auch eine amerikanische Firma, Gabi, das ist das Clark-Modell, das wurde verkauft an Experian, also auch eine sehr erfolgreiche amerikanische Firma, das waren zwei sehr schöne Sachen, dann hatten wir insgesamt eine Reihe von Unicorns, ne? Also ganz vorne sicherlich Trade Republic mit Einstieg von Sequoia, Thrive, TCB, was natürlich für uns schon wahrscheinlich die bisher bemerkenswerteste Runde war und die uns auch nochmal sicherlich geholfen hat in der Außenwahrnehmung. So ein bisschen steht eben hinterher, aber nicht, weil das jetzt schlechter ist, sondern weil es einfach so ein bisschen weniger in der Wahrnehmung stand, aber trotzdem super beeindruckend. Sender ist zum Unicorn geworden, also Sender Logistikplattform, Krü aus Schweden, führender Telemedizinanbieter, ist zum Unicorn geworden, jeweils mit sehr guten Runden. World Remit war schon Unicorn, hat aber nochmal eine größere Upround gehabt, fast 5 Milliarden Dollar Bewertung, das kam dann im August. Hatten dieses Jahr wirklich eine Reihe von Unicorns, dahinter standen also ein bisschen die Finanzierungsrunden von Dixa, Liquid, überall jeweils über 100 Millionen Finanzierungsrunden zu dreistelligen Millionenbewertungen, also sehr sehr schön, hatten wieder eine Packon dieses Jahr, ja, wo wir das erstmal so eine hybride Konferenz gemacht haben. Das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Also wir werden das auf jeden Fall nochmal so weitermachen. Auch sicherlich den hybriden Ansatz nochmal ein Stück weit optimieren. Aber ich glaube, wenn man das gut macht handwerklich, und da sind wir eigentlich guter Dinge, Philipp Westermeister ist so ein bisschen skeptisch, dass das geht. Ich bin da eigentlich ganz, ganz guter ganz guter Dinge, dass du eine ordentliche Vor-Ort-Experience haben kannst und gleichzeitig eine gute digitale Experience. Also wir sind da guter Dinge. Das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert und haben aber noch zig Sachen, die wir besser machen können und wollen. Das war gut und haben insgesamt 16 Investments getätigt. Primär auch frühphasige, ne? Und
also circa eins im Monat im Schnitt.
Genau. Ungefähr. Was ist auch nochmal ein Ticken schneller ist als vorher, ne? Also nicht ganz Tiger Global Speed, aber also, aber sonst haben wir so 8 bis 10 gemacht im Jahr und dieses Jahr war schon schneller, ne? Weil du einfach auch merkst, dass durch diese Zoom-basierten Investments, die wir tätigen, diese Prozesse und natürlich durch die Einflüsse von sowas wie Tiger Global, sich diese ganzen Prozesse nochmal deutlich beschleunigt haben. Aber insgesamt war es ein, ja, war es ein super Jahr. Das muss man sagen, jetzt aus Project A-Sicht. Spryker, ne, war ja das Jahr davor oder am Ende das Jahr davor eine sehr, sehr schöne Runde gemacht. Aber wie gesagt, von euch werden wir sicherlich auch nochmals hören. Eure Entwicklung war ja auch sehr gut von der geschäftlichen Natur, auch wenn ihr jetzt dieses Jahr keine größere Runde verkündet habt, aber genau, da kommt sicherlich dann irgendwann in 2022 nochmal was.
Wir können uns nicht beschweren. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, aus Investorensicht, wir bekommen es ja aus Startup-Sicht natürlich so ein bisschen mit. Man redet immer viel über Tiger und es gibt ja so 1-2 Fonds, die dem so ein bisschen nacheifern. Was bedeutet das? Jetzt mal aus naiver Außensicht sieht es so aus, es gibt quasi einen sehr, sehr aggressiv spendenden Investmentfonds, der gefühlt ein Investment pro Tag macht, innerhalb von 24 Stunden sozusagen sich das Deck durchliest, ein Angebot macht, von den Gründern dann auch fordert, innerhalb von 24 Stunden das Angebot anzunehmen und das meistens zu massiven sozusagen Bewertungsuplifts, also sehr stark in die Zukunft orientiert. Also ist das wirklich so? Sehen wir das in Europa oder siehst du das in Europa wirklich oft? Und B, was heißt das für euch?
Ja, also grundsätzlich ist das schon so, ne? Also, aber es ist natürlich jetzt auch nicht, und der Eindruck sollte nicht entstehen. Das gilt natürlich dann auch nur für eine überschaubare Anzahl von Unternehmen, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass man denkt so, die Geldschwemme ist unterwegs und jetzt alle Startups werden mit Geld zugeschüttet. Das ist ja nicht so, sondern es betrifft eben dieses wahrgenommene Top-Quartil oder Top-10% von Themen, die halt sehr starken Rückenwind haben, die ein hohes Maß an Sexiness haben und wo dann eben auch frühphasige Investoren drin sind, die eine gewisse Signalwirkung haben, wie jetzt ein Excel oder so, ne? Die betrifft das. Das betrifft jetzt aber natürlich nicht unbedingt die breite Masse an Startups. Mhm. Was heißt das jetzt für jemand wie uns? Gut, zum einen fürs Bestandsportfolio heißt das natürlich, dass die schon in gewisser Weise natürlich eine Bewertungsentwicklung in unserem Bestandsportfolio treiben, weil das natürlich den gesamten Markt ein Stück weit nach oben treibt. Das ist also erstmal im Bestandsportfolio für uns gut. Konkurrieren wir mit denen? Nein, weil wir, sag mal, eher davor sind. Also wir sind ja eher im Pre-Seed, Series-A-Bereich unterwegs. Da siehst du eigentlich noch kein Tiger Global, aber klar ist es so, dass Unternehmen oder Firmen oder Investoren, die vorher primär im Series B und so weiter Bereich unterwegs waren, dass die schon ein Stück weit von den Tiger Globals und Quartus dieser Welt nach vorne getrieben werden, also in früheren Runden investieren. Und das ist sicherlich schon so, dass die Frage danach, was kannst du als Investor für eine Firma tun, was ist dein Mehrwert, wie differenzierst du dich? Die wird natürlich mit einer ganz anderen Vehemenz gestellt. Ne? Also das Machtverhältnis zwischen Gründer und Investor hat sich auf jeden Fall nochmal in Richtung Investor verschoben. Auch das, ne, gilt natürlich wiederum sehr stark.
In Richtung Investor hat sich das verschoben?
In Richtung Gründer verschoben. Aber auch das gilt natürlich primär, ne, für wieder das Top-Quartil, Top-10% der Startups. Da ist das so. Das hat dann natürlich schon Auswirkungen. Und deswegen versuchen wir natürlich jetzt für uns die Strategie des Operational VC oder diesen Ansatz zu zeigen, guck mal, wir arbeiten auch mit den Trade Republics dieser Welt, den Senders, den Sprikers und schaffen da Mehrwerte. Das ist sicherlich etwas, was wir viel stärker in den Vordergrund stellen und auch zeigen müssen in solchen Investmentprozessen, dass das wirklich was bringt, als das vor 2-3 Jahren der Fall war.
Ich stelle mir jetzt immer vor, wenn du jetzt gerade einen neuen großen Investmentfonds aufgemacht hast, also quasi so einen Fonds, der sich auf Series C fokussiert, wo du mal jetzt, keine Ahnung, 1 Milliarde eingesammelt hast und sagst, diese Milliarde möchtest du jetzt auf 10 bis 20 Unternehmen deployen über die nächsten 3 Jahre und baust jetzt irgendwie dein Netzwerk auf und willst früh genug drin sein. dieser Ansatz scheint ja durch die massive Geschwindigkeitsentwicklung irgendwie nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also entweder hast du schon eigentlich deine 15 Kandidaten auf der Shortlist, die du jetzt angehen kannst, weil so richtig Zeit, sich jetzt mal einen Connect aufzubauen mit einem Startup, um dann zum richtigen Zeitpunkt die ersten 50 Millionen zu allokieren, die gibt es irgendwie diesen Markt nicht mehr. Also
Du brauchst, glaube ich, einen relativ klaren Angle, ne? Warum sollten Leute von dir Geld nehmen? Das ist das eine. Also irgendeine Art von was auch immer es ist, ne? Also klar, Sequoia braucht das nicht unbedingt. Also aber wenn du sozusagen jetzt neuer Growth Investor bist, musst du halt klar zeigen, warum sollten Leute von dir Geld nehmen. Das kann natürlich sein, ne? Ich bin halt ein sehr verlässlicher Investor beispielsweise, ne? Weil was jetzt in der nächsten Krise passiert mit den Unternehmen, die Geld von Tiger genommen haben und wenn dann irgendwelche Bridge-Runden gemacht werden müssen und so weiter, inwieweit dann die Fonds, die sehr, sehr schnell investieren, in der Lage sein werden, diese Themen dann auch entsprechend zu betreuen. Weil da kommt es ja dann so ein Stück weit drauf an und wie die sich dann verhalten werden, machen die dann mit Bridge Rounds mit und so weiter, das wissen wir ja nicht, ne? Das werden wir sehen. Das nächste, was das im Prinzip zeigt, ist, du musst dir im Prinzip zu bestimmten Geschäftsmodellen und Verticals, musst du dir im Prinzip im Vorfeld überlegen, ob das generell spannend ist oder nicht, ne? Das heißt, du musst einen relativ stark hypothesenbasierten Blick auf Märkte haben, damit du nicht erst in dem Moment, wenn du jetzt eine Firma siehst, dir Gedanken dazu machst, ist das attraktiv oder nicht, sondern eigentlich musst du bei allen Verticals oder allen Bereichen oder Geschäftsmodellen auf abstrakter Ebene, die dich interessieren, Gedanken dazu machen, ist das etwas, wo ich gerne mitspielen will oder nicht, damit du im Prinzip in dem Moment, wenn du dann ein Modell siehst, eigentlich nur noch checkst, ist das die richtige Phase, glaube ich, dass das gute Leute sind, aber dass das Geschäftsmodell, der Bereich an sich sexy ist, gut funktionieren wird, das musst du dir eigentlich zumindest mal auf einem gewissen Abstraktionsniveau schon vorher überlegt haben. Ne? Sonst kannst du nicht so schnell agieren, gebe ich dir völlig recht.
Okay.
Und die spannende Frage wird ja sein, und das können wir natürlich auch erst in ein paar Jahren beantworten, führt diese Geschwindigkeit dazu, dass jetzt die Rendite sinkt? Ja, so. Also sprich, verschlechtert sich jetzt die Entscheidungsqualität durch diese Themen? Was halt nur wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was häufig Leute auch nicht so richtig verinnerlichen, wir sind ja in einem Hit-Business. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ob du jetzt ein, zwei Mal mehr falsch liegst. Das ist eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt für die Rendite, sondern bei allen Fonds gilt ja letztendlich 90% der Rendite wird von 10% der Firmen erwirtschaftet. Das ist ein bisschen weniger oder 95% der Rendite von 10% der Firmen. Das ist im Later-Stage-Bereich natürlich ein bisschen breiter verteilt. Aber vom Grundsatz her ist Venture halt ein hitgetriebenes Business. Das heißt, der relevante Punkt ist gar nicht, habe ich dadurch mehr Fehler, ne, sondern der relevante Punkt ist, habe ich immer noch genauso viele Hits. Das ist eigentlich der relevante Aspekt bei dem Ganzen. Und das werden wir halt sehen, ob das so ist. Ne? Also ob diese Geschwindigkeit im Prinzip dazu führt, dass du weniger häufig auf die richtigen Themen setzt. Und das andere Thema wird natürlich, was natürlich spannend sein wird, ist, was ist eigentlich in einem eingeschwungenen Zustand gesundes Bewertungsniveau? Das ist natürlich auch etwas, was dir keiner beantworten kann. Also was ist ein gesundes Multiple für eine Firma wie Cloudflare oder für eine Firma wie Spryker? Also das ist eben auch die Frage, wo man, glaube ich, gerade noch nicht so hundertprozentig sagen kann, was ist das New Normal in dem Bereich?
Ja, es wird immer schneller und größer, aber ich möchte mich jetzt da an dieser Stelle auch gar nicht beschweren. Ich würde nur gerne nochmal einen anderen Aspekt quasi aus diesem Markt nochmal beleuchten, auch für 2021. Weißt du denn noch, wie Project A hieß vor genau 10 Jahren, im Dezember 2011?
Da haben wir ja gerade, da gab es uns ja gerade
genau. Erst. Genau, es gab Project schon eine Webseite.
The Oryx Project.
Genau, Project es gab nämlich oryx-project.de. Das war nämlich eure Seite damals. Deswegen ist auch die Spryker Antilope, unser Logo ist ja die Oryx Antilope. Daher kommt das tatsächlich. Und vor 10 Jahren war es ja noch so, dass ihr mit eurer sozusagen Manager und auch sozusagen Gründerhistorie Geld holen musst. Und dann war Otto einer der ersten großen LPs. So, wenn du jetzt 10 Jahre später im Markt wieder Fonds sozusagen suchst oder aufbauen möchtest, das macht ihr ja regelmäßig, also ihr sozusagen öffnet ja regelmäßig neue Fonds. Jetzt mit dieser Historie, die auch 2021 ja nochmal ganz viele grüne Häkchen dahinter bekommen hat, mit Krü, Sender und dem einen oder anderen mehr. Ist das jetzt so, dass dir die Leute die Türen einrennen und du wie bei Sequoia sagen kannst, ja, also eigentlich dürfen jetzt nur die Bestandsinvestoren, die vorher schon drin waren, nochmal neues Ticket schreiben und ihr könnt es euch jetzt aussuchen oder müsst ihr schon noch Klinken putzen?
Nein, also ich glaube, wir sind mit absoluter Sicherheit nicht auf dem Niveau, wo sich jetzt ein Sequoia bewegt, die ja quasi da eine Warteliste haben, nach dem, was ich so höre, und Fundraising quasi per E-Mail-Newsletter funktioniert. Per Mailchimp.
Ja, HubSpot Funnel. Ja.
Auf dem Niveau sind wir nicht. Ist es jetzt so, dass das jetzt mit Sicherheit das für uns bisher leichteste Fundraising ist? Auf jeden Fall. Das hat sich deutlich verbessert. Natürlich auch deshalb, weil wir mittlerweile eben, wenn du so 8 bis 10 Jahre unterwegs bist, dann kannst du eben auch, hast du ausreichenden Track Record, der lang genug ist, um auch mit institutionellen Investoren zu reden, die du gar nicht davon überzeugen musst, dass jetzt Venture Capital die richtige Anlageklasse ist oder dass das eine vernünftige Anlageklasse ist. Das war ja das Thema vor 10 Jahren, wo wir dann wirklich Corporates davon überzeugen mussten, macht es überhaupt Sinn, da zu investieren, sehr stark Storytelling-basiert und vertrauensbasiert da Commitments einholen mussten. Und wenn du mit institutionellen Managern agierst, da weißt du ja, die haben jedes Jahr eine Allokation in Venture Capital, die haben so und so viele Manager, die sowieso schon mit Geld versorgen, und dann nehmen die halt jedes Jahr 1, 2, 3 neue Leute auf und schmeißen 1, 2, 3 von den schlechter Performenden aus ihrem Portfolio raus. Und dann ist halt nicht die Frage, investieren die generell in Venture Capital, sondern investieren sie halt in dich als nächsten Fonds. Und das ist halt eine sehr faktenbasierte Diskussion. Und die ist natürlich deutlich leichter zu führen, als das jetzt sozusagen die Diskussionen waren, die wir vor 10 Jahren hatten. Und es ist auch auf jeden Fall so, dass wir mit einem, also schon natürlich immer noch Aufwand betreiben müssen und natürlich auch viele Gespräche führen müssen, aber dass wir sehr sicher, sag mal, mit einer sehr hohen Sicherheit unsere Fonds raisen können und dort auch, wenn wir das jetzt wollten, einen sehr starken Überzeichnungsgrad erzeugen können. Zumal wir bisher noch gar nicht mit irgendwelchen Fundraisern arbeiten, sondern es macht bei uns ja im Wesentlichen der Thies, der diesen Prozess koordiniert. Und auch zum Beispiel sehr begrenzt bisher amerikanische Investoren angehen, was man normalerweise eigentlich dann auch machen könnte. Und wie gesagt, deswegen kann man schon sagen, dass uns die Leute jetzt noch nicht die Bude einrennen, aber dass wir uns mittlerweile deutlich leichter tun und auch mit einer hohen Verlässlichkeit Fonds einsammeln können. Absolut.
Und der erste Fonds war ja so um und bei so 80, 100 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ihr jetzt einen neuen Fonds aufbaut, in welchen Größenordnungen passiert das mittlerweile?
Ja, also das ist, der letzte waren ja um die 200, ne, und der, wenn jetzt der nächste kommen wird, dann wird das wahrscheinlich so um die 50% größer sein.
Ah, okay. Und das braucht man, weil ihr euch ein Segment höher bewegt, also später investiert, oder weil die Runden einfach größer werden, also die Tickets teurer auch für auf PowerPoint-Niveau jetzt schon 3 Millionen gefordert werden statt 300.000 vor 5 Jahren.
Ja, also wir werden vielleicht auch mal selektiv ein bisschen später investieren. Haben wir auch gerade jetzt gemacht in eine Firma Bay. Da haben wir in der Series B investiert, was eher spät ist für uns. Also wir sind ja normalerweise Seed, ist Pre-Seed Series A. Aber der wesentliche Grund ist eigentlich nicht, dass wir jetzt da späterphasig investieren wollen, sondern dass in der Tat der Kapitalbedarf pro Firma, um da eben mitspielen zu können, dass der halt steigt, ne? Weil es eben schon wichtig ist, dass du in der Lage bist, bei den Firmen, die halt jetzt große Runden letztendlich raisen, dass du da halt in der Lage bist, als Fonds deine Position zumindest über eine gewisse Zeit zu halten. Also wir fahren eher den Ansatz, dass wir sozusagen die Fonds nicht aufblähen ohne Ende, sondern dann eher arbeiten mit sogenannten Opportunity Funds, Special Purpose Vehicles, um dann, wenn gute Runden da sind und wir eben nicht mehr in der Lage sind, aus dem Fonds das zu machen, dann eher mit gesonderten Vehikeln arbeiten, die aber nur dann zum Zuge kommen, wenn dann eben wirklich diese Firmen da sind, die so viel Kapitalbedarf haben. Und dafür haben wir mittlerweile auch eine Investorenbasis, die uns das erlaubt, das relativ gut dann hinzubekommen, auch wieder relativ verlässlich hinzubekommen. Das ist eher unser Ansatz. Es gibt andere, die fahren dann eher den Ansatz, ihre Fonds sehr, sehr stark zu vergrößern. Und wir halten es jetzt aber für schlauer, flexibler, da den Investmentansatz eigentlich gar nicht so großartig zu ändern, sondern dann eher mit einem flexibleren Opportunity- und SPV-Ansatz zu arbeiten.
Okay, sehr cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser 2021-Performance. Ich hoffe, es wird 2022 mindestens genauso gut. Wir werden ja hier mit dieser Taktung bleiben, hoffentlich, wenn wir nachher noch besprechen, kurz. Jetzt haben wir noch 15 bis 20 Minuten Zeit, um mal zurückzublicken. Was haben wir eigentlich für Unternehmen betrachtet in den letzten 12 Monaten? Wir haben in diesen 12 Monaten so ungefähr 10 Folgen aufgenommen. Und was ist denn aus unseren Prognosen geworden? Ich teile mal hier meinen Bildschirm. Ich hoffe, du kannst das direkt sehen. Dann haben wir das hier beide sagen auf dem gleichen Blick. Und wir fangen mal an. Vor einem Jahr haben wir betrachtet Farfetch und unter anderem auch Fressnapf. Wir haben uns vor allem auch interessiert noch für Allegro. So, und bei Farfetch ging unsere Meinung damals ein bisschen auseinander. Du fandst das eigentlich ein ganz spannendes Business. Ich war da sehr, sehr skeptisch. Und der Börsenkurs damals, also im Dezember 2020, lag bei $59, heute bei 31, also knapp minus 50%. Gefühlt hat ja der komplette E-Commerce-Markt so eine nach rechts unten seitwärts, eine rechts unten Bewegung gemacht, also 30% gefühlt verloren, aber Farfetch hat mehr verloren als der gesamte E-Commerce-Markt. War es am Ende des Tages irgendwie überraschend für dich oder gab es da handwerkliche Fehler? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich meine, warum ich jetzt gesagt habe, ich finde das generell ganz spannend, ist ja schon auch zu sagen, der Versuch sozusagen so ein Ökosystem aufzubauen, ne, rund um dieses Thema. Aber natürlich schon sehr stark Storytelling basiert und es schlug sich natürlich, und das war ja auch das, was du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu Recht kritisiert hast, noch nicht so in den Zahlen nieder. Und das ist sicherlich gerade etwas, ne, was am Markt, wo du ja so eine gewisse Unsicherheit gegenüber E-Commerce-Modellen schon wieder spürst,
ja,
also am Public Market, wo wahrscheinlich sozusagen dieser Storytelling-basierte Ansatz dann eben nicht so verfängt, ne, und wo dann eben der Kapitalmarkt oder die Analysten, weil sie eben auch, das muss man eben auch sagen, kommen wir ja gleich nochmal zu einem exzellenten Kandidaten oder Vertreter dieser Spezies, ne, die halt sehr viel versprochen haben und dann sehr, sehr wenig delivered haben. Und das ist, dafür ist Farfetch, also deswegen kommt das Farfetch sicherlich, also hoffe ich zumindest, ist dann sicherlich eher ein Stück weit zu Unrecht abgestraft worden, weil sozusagen sie eben ihre Story noch nicht so richtig mit Fakten hinterlegen können.
Ja. Okay, dann frisch an die Börse gegangen, damals auch, war gerade Allegro, das polnische Amazon, jetzt ganz vereinfacht zusammengefasst, die waren damals bewertet mit, ich glaube, es sind Dollar ungerechnet, $23, sind heute bei $9, minus 60%, sind sogar noch stärker gesunken als ein Farfetch, obwohl das Businessmodell ja super solide war. Da war gar nicht so viel Storytelling. Es war einfach nur der größte polnische Marktplatz mit klassischen Netzwerkeffekten. Hatte auch gar nicht so einen krassen forward-looking Multiple. Also es war gar nicht so eine crazy Zukunftsbewertung. Ich versuche mir die Valuations nochmal reinzuschauen hier in meinem Tool. Also da sind wir heute bei einem 6-fachen Next 12 Months Umsatz für so ein starkes Wachstumsunternehmen jetzt nicht außergewöhnlich hoch, oder?
Ja, das hat mich jetzt ehrlicherweise auch gewundert, zumal die ja wirklich in Polen der absolute Platzhirsch sind. Ist klar, es gibt immer so diese Amazon-Furcht, ne, weil natürlich auch Amazon da Logistikcenter sowieso schon hat, um auch den deutschen Markt zu bedienen. Aber man muss ja fairerweise sagen, du siehst ja auch in Holland, wo sich BOL auch sehr gut verteidigt, ja, trotz des Amazon-Starts. Also ich weiß nicht, was dein Wissensstand ist, aber da hat sich jetzt die Position von BOL nicht wahnsinnig verschlechtert, trotz einer Amazon-Präsenz. Aber das ist eigentlich der einzige Grund, der mir einfallen würde, die Angst vor Amazon, weil an sich steht Allegro eigentlich nach meinem Dafürhalten sehr gut da. Ja.
Also da siehst du quasi so eine Gruppenabstrafung, weil E-Commerce abgestraft wird, ist Allegro abgestraft, dann auch noch irgendwie an der polnischen Börse im Wesentlichen gelistet, also nochmal so ein Sondereffekt.
Weil ich kann mir das ehrlicherweise sonst nicht erklären, wie es hier geht.
Nee, dieser Fundamentalrückgang kann ich mir auch nicht erklären. Klar wird das dann so ein bisschen sozusagen, pendelt sich dann ein mit den anderen Forward-Looking Multiples dann und versucht sich anzugleichen, aber ich finde es auch zu krass.
Fast 2/3 Abschlag ist schon ein Hammer.
Das ist schon echt krass. Genau, dann kommt unser Lieblingswert. Da haben ja die einige Analysten aus der Reddit-Community vor ein paar Monaten noch gesagt, das kommt wieder zurück. Wish ist aber nicht zurückgekommen. Im Januar 2021 haben wir schon beide sehr skeptisch auf das Unternehmen geschaut und haben gesagt, oha, was soll denn daraus werden? Damals war die Aktie $20 wert, jetzt noch $3 wert. Der Wert der Aktie nähert sich an den Cashbestand des Unternehmens. Also es bleibt eigentlich sozusagen als Enterprise Value nichts mehr übrig, es ist nur das Cash, was bewertet wird. -82% und nach allem, was wir so gelernt haben über Wish, ist das eigentlich noch eine recht harmlose Abstrafe. Es könnte noch weiter runtergehen.
Ja, also es ist eigentlich, es ist eigentlich nicht erkennbar, warum sich dieses Modell drehen sollte.
Ja.
Okay. Muss man sagen.
Bleiben wir bei unserer
Wir bleiben bei unserer Einschätzung und das ist jetzt schon relativ stark geshortet, ne? Also aber sonst würde man wahrscheinlich hier schauen, dass man hier, aber dafür ist wahrscheinlich ein bisschen spät. Also aber wenn man die hätte man eben nach unserem Podcast hätte man die shorten sollen, dann wäre es wahrscheinlich noch ein gutes.
Ich gucke gleich mal hier, ich muss mal kurz den Bildschirm teilen aufhören. Ich gucke gleich mal, wie hoch die Short-Position ist. Aber wir gucken gleich mal in eine sozusagen Unternehmen, was wir beide gut fanden, auch im Januar. DoorDash, hat ja gerade Volt gekauft, ist ja mega Bewertung in der Börse. Die sind eigentlich gleich geblieben, also die haben sich nicht stark nach oben und unten bewegt, was bei einem Markt, der eigentlich fast alle E-Commerce-Aktien abgestraft hat, schon ein positives Ergebnis ist, sind gleich geblieben. Man muss ja auch ganz klar sagen, in der ganzen Liste, die wir durchgehen, wir haben so 15 Unternehmen, da ist plus 5%, ich glaube, das war Revolve, schon das Beste. Da ist quasi gleich bleiben, nicht stark sinken, ist schon ein Erfolgserlebnis. Und aus meiner Sicht auch zu Recht, also jetzt durch den Volt-Kauf, total smarter Move, sozusagen sehr progressive Land-and-Expand-Strategie, eigentlich alles richtig.
Auch großer Flink-Investor mittlerweile, haben wir auch sehr massiv in Flink investiert, angeblich auch in Gesprächen für eine komplette Übernahme von Flink.
Ja,
also insofern auch schlau. Ja, klar, man muss mal gucken, wie das jetzt mit dem Q-Commerce perspektivisch funktionieren wird. Ne? Weil dann natürlich schon die Frage ist, wird sich das von Unit Economics rechnen, geht sich das aus und so weiter. Aber generell, wenn man natürlich sozusagen auf diese Karte setzt und Volt war da mit Sicherheit eines der spannendsten Unternehmen, die ja eher im Restaurantbereich unterwegs sind, aber auch angefangen haben, Lebensmittel, andere Dinge auszuliefern. Und da eigentlich einen super Eindruck gemacht haben, auch was jetzt UX und solche Themen angeht.
Ja.
Insofern, ja, sehr konsequent und auch sehr schön, da sehr schnell aus den USA in Richtung Europa zu gucken.
Dann The Hut Group. Wir waren eigentlich recht positiv sozusagen mit der Hut Group, haben wir es auseinandergesetzt im März 2021, weil das Handelsgeschäft ja super solide ausgesehen hat. Und dann haben sie angefangen, dieses Tech-Geschäft, Ingenuity, mehr zu erzählen. Da gab es irgend so eine Option von Softbank noch drauf und seitdem sind sie aus der sozusagen schlechten Presse nicht mehr rausgekommen. Also niemand guckt sich mehr das Handelsgeschäft an, alle gucken nur noch ganz, ganz misstrauisch auf das Tech-Service-Geschäft, bei dem sie es irgendwie nicht schaffen, echte große Endkunden vorzuweisen. -73%, das ist fast schon Wish-Niveau, also von $9 auf 9 Pfund auf 2,5 Pfund. Ich glaube, das war ein Dollar, habe ich da ausgerechnet. Das ist schon krass, oder?
Das ist krass und das zeigt letztendlich natürlich auch, wie wichtig eine verlässliche Kommunikation an der Börse ist, ne? Weil wenn du natürlich einmal sozusagen in diesen Strudel da gerätst, dann kommen ja auch noch irgendwelche Governance-Themen, die vorher da keinen so richtig interessiert haben oder eher Randthemen waren, die kommen jetzt natürlich in den Vordergrund. Also insofern, das ist, muss man wahrscheinlich auch sagen, einfach eine keine besonders handwerklich gute Kommunikationsleistung. Und es gab ja auch ein klärendes Meeting, eine klärende Analystenkonferenz, wo das eigentlich hätte erklärt werden sollen, was da so alles so. Und auch das hat dann noch zu einem weiteren Absturz geführt. Also insofern, ja, mal gucken, ne, was da sich letztendlich daraus ergibt. Aber eigentlich ist es ein bisschen schade, weil, wie du schon sagst, also in unserer Wahrnehmung zumindest, wenn sie einfach bei ihren Leisten geblieben wären und einfach da das Handelsgeschäft D2C vorangetrieben hätten, wäre die Frage, ob das dann nicht vielleicht nicht ganz so sexy initial geklungen hätte, dann aber einfach solide Zahlen produziert hätte. Naja, mal gucken.
Okay, dann haben wir auch im März gesprochen, in der gleichen Ausgabe über Clubhouse. Da war Clubhouse schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, glaube ich. Wir haben in dieser Woche uns noch getroffen, möglicherweise in Clubhouse. Damals gab es ja eine Bewertungsrunde von $1 Milliarde, haben sie Geld eingesammelt auf dieser Bewertung. Hast du seitdem nochmal was über Clubhouse gehört? Die sind ja nicht an der Börse, das heißt, wir können jetzt nicht den Echtzeitwert von Clubhouse bestimmen, aber hast du seitdem da was mit zu tun gehabt?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ja, also angeblich gibt es ja gewisse Geografien, wo Clubhouse noch Traction hat. Mir sind diese nicht bekannt. Ich gehe gleich mal rein und guck mal, was
vielleicht
was
im Metaverse heute. Irgendwo, vielleicht sozusagen, ja. Und da unterhalten sich da die NFTs drüber. Weiß ich nicht genau. Mal schauen. Dann haben wir hier so eine Gruppe an Unternehmen, die sind eigentlich sozusagen alle, haben sich alle gleich abgestraft. Wir haben AO.com, Honest Company, da waren wir beide sozusagen sehr skeptisch, weil sehr schwaches Business eigentlich. Bei Oatly haben wir auch gesagt, starkes Brand, fehlender D2C, Stitch Fix, Lens End, alle einmal minus 50%. Gerutscht. Ist das quasi so, kann man da sagen, das ist die allgemeine Abstrafungsglocke?
Ja, wobei ich jetzt finde, bei Oatly haben wir uns ja relativ klar positioniert, ne, dass das eigentlich ein schönes Geschäft ist, aber einfach nur vom Umsatzmultiple, also was das schön ist, aber sozusagen jetzt nicht so richtig defendable, wahrscheinlich sehr angreifbar durch Eigenmarken, weil nicht so richtig differenziert, schon natürlich eine starke Marke im Verhältnis, aber eigentlich das Umsatzmultiple, was die haben, sehr schwer zu rechtfertigen. Und da finde ich jetzt, sind die mittlerweile auch wahrscheinlich auf ein Niveau angekommen, was okay ist. Mich hat es so ein Stück weit gewundert, dass Lens End so verloren hat, weil die haben sich ja eigentlich ganz gut entwickelt gehabt.
Mega entwickelt, ja.
Und warum die jetzt so abgestraft werden, kann ich jetzt, also ne, ich hätte jetzt gesagt, Lens End wäre für mich jetzt deutlich stärker gewesen als Honest beispielsweise von der ja. Substanz. Und deswegen finde ich jetzt, ist eigentlich unfair, dass eine Honest quasi ähnlich viel oder auch ein A&O, nehme ich eigentlich auch als stark wahr, vom grundsätzlichen Operativen, auch von der Experience, die leisten, da hat vertikaler Fokus auf ein Thema, wirklich macht da wirklich Sinn. Und warum die sich jetzt da 60% nach unten bewegt haben, ja, also ist mir, wie gesagt, Honest kann ich nachvollziehen, Stitch Fix habe ich mir jetzt die Zahlen ehrlichweise nicht angeguckt, Lens End wundert mich, Oatly finde ich wahrscheinlich so fair.
So, Lens End wird jetzt gerade mal mit einem halben Umsatz bewertet. Das ist schon erstaunlich quasi, obwohl die ja Geld verdienen und sicherlich jetzt nicht so stark wachsen, aber wirklich erstaunlich, wie da alles quasi in einen Topf gepflanscht wird. Dann haben wir aber noch drei positive Beispiele. About You hat sich seitwärts bewegt, also im Grunde genommen sozusagen keine Bewertungsverluste. Revolve hat sich sogar ein bisschen nach oben bewegt. Und dann auch Malteresa, hatten wir auch alles erst im August, September, Oktober besprochen, sozusagen ist im Wesentlichen stabil geblieben. Es gibt also keine generelle Abstrafung. Also auch ein paar Werte halten sich ja doch stabil in dieser Gruppe. Siehst du da so ein Muster, About You, Revolve, Malteresa, alles im Bereich so Fashion, hochwertiger oder sehr individualisierbare Sachen? Ist das irgendwie ein Muster?
Ja gut, ich glaube, wenn ich da die Zahlen richtig interpretiere, zeigen die eigentlich alle, dass sie jetzt das Corona-Niveau, klar, die setzen ihr Wachstum nicht fort, ne, aber die haben den Sprung, den sie vollzogen haben, sozusagen jetzt genutzt, um auf einem anderen Niveau sich jetzt weiterzuentwickeln. Und die zeigen eigentlich alle, muss man auch sagen, dass sie halt in der Lage sind, Kunden zu binden in gewisser Weise und sozusagen diese Google- und Facebook-Unabhängigkeit ein Stück weit zu demonstrieren, und insofern finde ich das jetzt auch nachvollziehbar, dass das Segment eher positiv gesehen wird. Erstaunlich ist halt, dass Stitch Fix deswegen, weil Stitch Fix ist eigentlich auch ein gutes Modell gewesen, immer in dem Bereich, die auch sehr starken, kuratierten Ansatz fahren. Wie gesagt, da müsste man sich sicherlich nochmal die Zahlen angucken, ob da irgendwas vorgefallen ist oder irgendwelche Themen. Aber an sich, finde ich, ist das ja schon ein Statement jetzt für Fashion-E-Commerce, den du auch jetzt beispielsweise beim Zalando siehst, ja, die sich auch recht gut gehalten haben.
Ja, das stimmt. Ich glaube, sozusagen eine unserer besten Prognosen ist es bisher sozusagen auch mit Etsy gelungen. Das war letztlich in den letzten 12 Monaten, aber da hat sich, glaube ich, das haben wir ja schon sehr stark gesehen, als wir das zum ersten Mal besprochen haben. Das ist seitdem immer nach oben gegangen. So, vielleicht letzter Wert auch nochmal, um zu zeigen, was auch möglich ist in der Börse. Wir haben ja sehr, sehr skeptisch über Rent the Runway berichtet. Ja, die sind ja mit $16 an die Börse gegangen, sind jetzt noch $9 wert, minus 40% innerhalb von wenigen Wochen. Ich wollte erst den CAGR ausrechnen, also sozusagen das jährliche Wachstumverlust. Da wusste ich gar nicht genau, wie man das in eine Formel einträgt, wenn man innerhalb von 6 Wochen schon 40% verliert. Wie rechnet man das denn hoch auf 12 Monate? Das ist schon krass, oder? Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht geil für die Börsenkultur.
Nein, und mich hat es auch ehrlicherweise gewundert, dass die Konsortialbanken das dann überhaupt an die Börse gebracht haben, ne? Weil eigentlich hätte man sagen müssen, Ich weiß nicht, ob die da ein Direct-Listing gemacht haben, aber letztendlich muss man natürlich schon sagen, bevor die eine klare Recovery nach Corona zeigen, die haben ja sehr stark unter Corona gelitten, weil natürlich die Leute, das Geschäftsmodell ist ja, du leihst dir hochwertige Kleider in der Subscription und das macht natürlich nur Sinn, oder hochwertige Kleidungsstücke, primär Kleider, das macht natürlich nur Sinn, wenn du auf irgendwelche Anlässe gehst, wo das getragen wird. Die hat es natürlich in den letzten 18 Monaten deutlich weniger gegeben als vorher, ne, aus klaren Gründen. Und da hätte man natürlich sagen müssen, okay, jetzt müsste man eigentlich erstmal abwarten, wie jetzt die Recovery erfolgt. Sind die überhaupt in der Lage, wieder die Subscriptions auf dem gleichen Niveau zu erzeugen wie vorher? Was heißt das jetzt? Und das hat man eigentlich trotzdem an die Börse gebracht. Mit Zahlen, wo man sich auch drüber streiten kann, wird das Modell eigentlich so aufgehen. Ne? Also, weil ja auch da waren so Sachen wie, dass jetzt irgendwie keine Abschreibung auf die Kleider gerechnet wurden oder sozusagen irgendwelche EBIT-Zahlen vor Abschreibung auf die Kleider, was natürlich eigentlich, ja, wo man sich drüber streiten kann, wie sinnvoll das jetzt ist, weil da ja ganz klar ein Verschleiß dabei ist bei dem Modell. Naja, also an sich, das ist ein schönes Modell. Es passt natürlich auch so ein bisschen in die Zeit, wenn man sagt, ne, Circular Economy, irgendwo und man möchte quasi, dass das Modell erfolgreich ist, aber letztendlich muss man sich natürlich schon fragen, kann das ökonomisch so funktionieren?
Ja. Ja, also wir müssen sagen, also grundsätzlich sind unsere sozusagen Prognosen schon hingekommen. Wir waren bei den meisten auch gleich auf, außer bei Farfetch, habe ich mir nochmal durchgelesen, die ganze Transaktion, da hatten wir die größte Differenz, sozusagen die größten Zweifel hatten wir immer an Wish, das ist auch mit der Abstand der größte Absteiger gewesen, also ganz, 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 ganz daneben liegen wir in der Regel nicht. Wir werden auch versuchen, das im nächsten Jahr so weiterzuführen. Es wird sicherlich wieder viele Börsengänge geben. Wir werden aber natürlich auch die ganzen Zahlen nutzen, die es jetzt ja quartalsweise gibt, um das mal wieder zu besprechen. Also was passiert da eigentlich bei den einzelnen Unternehmen und das auch entsprechend nutzen. Wir schaffen es heute leider nicht mehr, nochmal über den Foodmarkt zu reden. Da habe ich ja gerade mit Udo Kieslich einen Podcast aufgenommen. Das müssen wir in unsere Januar-Ausgabe verschieben. Da würde mich natürlich nochmal so ein bisschen dein Blick da aufgrund des Jababa Investments nochmal so ein bisschen dieser Blick auf Ethnofood interessieren. Bedanke mich schon mal für deine Zeit, für die vielen Folgen hier. Viele Hörer haben ja auch mir gesagt, das sind ihre Lieblingsfolgen mit dem Florian Mann und wünsche dir ein geruhsames Weihnachtsfest.
Ebenfalls, und es gibt natürlich einen absoluten Hörbefehl für den Food-Podcast mit Udo Kieslich, der war wirklich sehr gut, habe ich mir auch schon auf einer langen Fahrt nach Brandenburg angehört, der ist nämlich relativ lang, aber der ist auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Ja, also in diesem Sinne auch von mir frohe Weihnachten und wir sehen uns im neuen Jahr.
Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und ihr hört wieder rein in den nächsten Tagen, wenn wir unter anderem lernen können, wie der Holzhandel funktioniert. Da habe ich einen ganz spannenden Gast parat. Und wir haben den CEO von Knusper am Mikrofon. Der kommt auch nächste Woche hier ins Kassenzone-Studio, ins Virtuelle und erzählt so ein bisschen, wie die Expansion in München vorangeht und wohin da die Reise gehen kann. Die haben ja sehr, sehr ambitionierte Ziele. Darüber habt ihr ja schon einiges gehört im Udo Kieslich-Podcast, wo wir den E-Food-Markt nochmal in Summe betrachtet haben. Ja, und dann gibt es noch ein, zwei Sonderausgaben rund um den Jahreswechsel und dann geht es im Januar schon weiter mit vielen neuen spannenden Gästen und bitte vergesst nicht, wenn ihr Gäste seht, Gäste hört oder über Gäste nachdenkt, die ihr gerne mal bei Kassenzone hören wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an alex@kassenzone.de. Entweder kennt ihr da schon jemanden und ihr könnt ein Intro machen oder ihr gebt uns zumindest einen Tipp, wer auf jeden Fall mal hier an das Mikrofon sollte. Das macht uns ein bisschen das Gästemanagement einfacher. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.